Verkehrsrundschau Funk wird präsentiert von Schmitz Cargo Bull. Schmitz Cargo Bull startet seine Trailer serienmäßig mit dem Telematiksystem Trailer Connect aus. Die Transportdaten aus der Telematik können Spediteure im Data Management Center sicher und kontrolliert mit Dritten teilen. Mehr Informationen unter cargobull.com.
Ja, und da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihrem wöchentlichen Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Jan Druckdorf. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ja, und wie Sie jetzt bereits erahnen können, der Kollege Fabian Fehrmann, der sonst hier diese nette Einleitung spricht, sitzt mir heute wieder gegenüber. Hallo Fabian.
Hallo, eine schöne Einleitung war das mit einem, ja, da sind wir wieder.
Da sind wir wieder, schön. Ja, habe ich lange dran gesessen. Ja, und da er, wie gesagt, ja nicht nur Podcast macht, sondern auch Spezialist für gewisse Themen bei uns ist, für einige, werde ich ihm heute ein paar Fragen stellen. Und für diese Episode haben wir uns wieder ein Thema aus dem Bereich der alternativen Antriebe rausgesucht. Der Zahn der Zeit ist nun mal so, ja, dass es wieder um ein spezielles Feld geht. Ja. Sie wissen vielleicht, für die Herstellung von Batterien für jedes E-Fahrzeuge braucht es Lithium. Oder Lithium, sagt man, glaube ich, ne?
Ja, offiziell sagt man Lithium, aber Lithium. Du darfst auch Lithium sagen.
Also Lithium. Ich sage Lithium, das klingt mir einfach besser. Ja. So, das kennt man ja nun auch. Skandalbilder von irgendwelchen südamerikanischen Minen, wo das unter schrecklichen Bedingungen abgebaut wird. Oder in anderen weit entfernten Ländern. Aber es gibt auch größere Vorkommen in Deutschland. Das soll jetzt gefördert werden. Ja. Das ist, auch wenn nicht jeder damit einverstanden ist, wie wir gleich hören werden. Aber Fabian, du hast dich in dieses Thema reingefuchst. Wo in Deutschland gibt es denn bitte Lithium? Denn mir ist das tatsächlich neu.
Ja, ich glaube, das ist sehr vielen Menschen neu, weil Lithium verordnet man tatsächlich ja eher in Richtung Südamerika oder nach Australien oder so. Es gibt in Deutschland mehrere Vorkommen, um das Vorkommen, das wir heute sprechen oder über welches wir heute sprechen, das verbirgt sich im Oberrheingraben. Das ist ein Gebiet, das zieht sich so durch den Südwesten von Deutschland bis nach Hessen hoch. Das ist ein geologisch sehr interessantes Gebiet und da im Boden, beziehungsweise man muss offiziell sagen, im Wasser des Bodens ist Lithium gelöst und schlummert da leise, aber sicher vor sich hin.
Mhm. Und diesen Vorrat an Lithium, den will man jetzt bergen, wenn ich so sagen darf.
Genau, so ist es. Ja, mhm. Es gibt ein Unternehmen, das nennt sich Vulcan Energy. Das ist im Prinzip ein Tochterunternehmen eines anderen Unternehmens, das in Australien gemeldet ist. Aber Vulcan Energy ist in Deutschland ansässig. Und die haben vor, diesen Vorrat zu bergen und wollen dann das geborgene Lithium hinterher in die Batterie Entwicklung stecken. Es gibt auch sogar schon Abnehmer, also es wurden schon Abnahmeverträge geschlossen, ohne dass ein einziges Gramm gefördert worden ist quasi. Unter anderem große Abnehmer sollen Stellantis sein, also die ganze Gruppe, in der auch Opel, Fiat etc. drin sitzt. Mhm. Und auch Volkswagen hat da wohl schon erste Interessen angemeldet.
Okay.
Genau.
Und wie genau funktioniert der Abbau von Lithium?
Das funktioniert erschreckend einfach.
Okay.
Vulcan Energy möchte da ein Verfahren anwenden, das wir alle kennen. Es nennt sich Geothermie.
Aha.
Also das heißt, es wird ein Kraftwerk gebaut, in welchem heißes Thermalwasser von der Tiefe unten nach oben gepumpt wird oder es sich selber nach oben pumpt und es dann wieder auf der anderen Seite etwas abgekühlt nach unten gepresst wird. Mhm. Das Thermalwasser kann man dann entweder zur Gewinnung von Strom oder für Fernwärme verwenden. Das ist der eine Verwendungszweck. Und zeitgleich, das ist jetzt das Besondere bei Vulcan Energy, würde dieses Thermalwasser noch durch eine Art Filter durchlaufen. Ich nenne das bewusst eine Art Filter, weil es ist nicht genau so, dass es ein hochkompliziertes Harz mit Aluminiumbestandteilen und so weiter. Dieses kann aber dann hinterher das im Wasser gelöste Lithium auffangen und dann kann es später zu Lithiumhydroxid weiterentwickelt werden, welches dann halt hinterher in der Batterieherstellung eingesetzt wird. Vielleicht zum Vergleich ganz kurz dazu die Gewinnungsform, wie du sie schon angesprochen hast. Die eine Möglichkeit, das ist so die weltweit bekannteste, ist Verdampfungsbecken oder Verdunstungsbecken nennt man die, glaube ich. Die stehen dann in Südamerika, sind das im Prinzip riesige, große Becken, in dem lithiumhaltiges Wasser unter der Sonne verdampft wird. Und daraus bleibt dann im Endeffekt eine Salzschicht auf dem Boden übrig, die muss dann auch gereinigt werden. Und dann kann man es hernehmen. Der große Nachteil dessen ist, dass es unfassbar viel Wasser braucht und auch nicht ganz CO2-neutral ist. Das muss man auch noch dazu sagen. Vulcan Energy selber sagt, ihr Verfahren ist CO2-neutral, beziehungsweise es wird kein CO2 ausgestoßen dabei.
Mhm. Genau. Und sagt es Vulcan, wie hieß die Firma?
Vulcan Energy.
Vulcan Energy auch dazu, wie viel sie da fördern wollen oder können?
Ja, die Vorhaben sind sehr groß. Also sie sagen, 40.000 Tonnen pro Jahr sollen gefördert werden. Ich rechne das mal in Elektrofahrzeuge um. Das würde ungefähr, je nachdem wie groß die Batterien sind, für 1 Million Elektrofahrzeuge pro Jahr reichen.
Oh ja.
Das ist eine ganze Menge.
Das ist eine ganze Menge, ja. Ja, nun hattest du ja schon erwähnt, es gibt durchaus Gegner oder Kritiker des Projekts.
Ja.
Wer will das Vorhaben denn verhindern und warum?
Ja, es gibt ganz vorweg eine Bürgerinitiative, die richtet sich gegen Tiefengeothermie im südlichen Oberrheingraben. Und diese Bürgerinitiative kritisiert nicht nur das Projekt von Vulcan Energy, sondern allgemein Tiefengeothermie-Projekte, die in dieser Region abgehalten werden sollen. Es gibt im Prinzip drei große Kritikpunkte. Das erste ist Erdbeben.
Tatsächlich?
Ja, sie befürchten Erdbeben durch Geothermiebohrungen. Da gehen wir gleich drauf ein, weil ich da mit einem Experten drüber sprechen konnte.
Ja.
Mit jenem Experten habe ich auch über den zweiten Kritikpunkt gesprochen. Die Bürgerinitiative sorgt sich, dass radioaktive Bestandteile durch die Bohrungen aus dem Untergrund an die Oberfläche befördert werden.
Ja.
Und der dritte Punkt geht ein bisschen einher mit den Erdbeben, dass Schäden, die durch diese Bohrungen oder durch mögliche Folgen der Bohrungen verursacht werden, nicht übernommen werden und die Menschen hinterher auf diesen Kosten sitzen bleiben müssen. Das sind die Hauptkritikpunkte.
Okay, ja. Und der Experte, was sagt jetzt zum Beispiel diesen Erdbeben, was sagt er dazu? Also das klingt ja erstmal beunruhigend.
Ja, und ich habe, vielleicht geben wir dem Experten einen Namen, er heißt Clemens Slunicek und arbeitet am Karlsruher Institut für Technologie im Bereich der Rohstoffforschung. Mit ihm habe ich lange über Geothermieprojekte allgemein gesprochen und Tatsache ist, Erdstöße, wie man es offiziell nennt, gehören zu den steten Begleitern eines Geothermieprojektes.
Okay.
Es gab vor einigen Jahren nördlich von Straßburg in Wendenheim ein Geothermieprojekt, bei dem ein etwas stärkeres Erdbeben ausgelöst worden ist. Das hatte, glaube ich, die Stärke 3,6 auf der Richterskala.
Das ist
für mitteleuropäische Verhältnisse ein ganz schöner Wumms. Und dieses Projekt ist auch tatsächlich dann hinterher gestoppt worden. Also die Geothermieanlage durfte dann nicht mehr weiter betrieben werden. Man fragt sich vielleicht, warum es zu Erdstößen kommt. Und das ist ganz interessant. Dieses Thermalwasser kommt mit Druck aus dem Unterboden, wird durch ein Rohr nach oben befördert, kühlt dann ab und wird dann wieder in den Untergrund gebracht. Aber das muss ja irgendwie runterkommen. Dass dieser ganze Prozess beschleunigt wird, wird das mit einem gewissen Druck nach unten gepresst. Wird dieser Druck zu hoch, kommt es im Untergrund zu Auswaschungen von den verschiedenen Gesteinsschichten und der Oberrheingraben ist geologisch dafür bekannt, dass er durchaus aktiv ist. Da liegen verschiedene Gesteinsplatten übereinander oder verschiedene Erdschichten auch. Und wenn es da zu größeren Auswaschungen durch zu hohen Druck kommt, dann kommen die in Bewegung. Und das ist das, was wir oben als Menschen als Erdstoß oder Erdbeben kennen.
Ah ja.
Und bei diesem Projekt in Wendenheim zum Beispiel war das der Fall, dass dieser Druck, mit dem nach unten gepresst worden ist, zu hoch war. Und dadurch ist dann dieses Erdbeben ausgelöst worden. Also es war am Ende des Tages ein Bedienungsfehler.
So ja, kann man wie das, so oft.
Das
ja.
ist wie so oft, genau. Und das ist ein steter Begleiter. Ich habe auch herausgehört, Sicherheit.
Ja.
Weil man kann zwar vorher 3D-Seismiken machen und schauen, wo liegen welche Erdschichten und so ein bisschen in den Boden reinschauen, aber man wird das nie mit eigenen Augen sehen können, was da unten genau passiert. Also diese Erdstöße sind ein steter Begleiter, die werden vorkommen, auch bei möglichen Projekten von Vulcan Energy. Die Frage ist, wie viel Risiko geht man? Es gibt verschiedene Ampelsysteme, mit denen ständig geguckt wird, wie viel Bodenaktivität ist gerade vorhanden und wenn die Ampel auf Rot springt, dann muss sofort gestoppt werden. Das soll solche Erdbeben verhindern.
Mhm. Genau. Ja, nun ist ja sicherlich auch die sozusagen radioaktive Stoffe auch nicht wenig beruhigend für viele oder klingt ja auch nicht so gut. Was ist damit?
Ja, also jetzt muss ich meinen Spickzettel rausholen, weil das ein bisschen chemisch und komplizierter ist. Also es ist so, es kommen radioaktive Stoffe ganz natürlich im Oberrheingraben vor.
Ja.
Das ist erst einmal Fakt. Es gibt mehrere Elemente, die da eine Rolle spielen. Da haben wir Radium mit dem Isotop Radium-228 und auch das Bleiisotop 210, die da eine Rolle spielen. Man kann grundsätzlich sagen, solange die im Wasser gelöst sind, gibt es keine Probleme. Das Problem ist eher, wenn es sogenannte Scalings gibt. Das sind, also man nennt sie Ausfällungen, am Ende sind es einfach Ablagerungen in einem Rohr. Dadurch, dass da immer das Wasser durchfließt und sich das dann irgendwann einfach da drin ablagert, wie eine Kalkschicht, kann man sich das fast schon vorstellen. Und sobald das so vorhanden ist, wird das ein radioaktives Problem tatsächlich.
Ja.
Wie geht man dagegen vor? Geothermiebetreiber von heute gehen in der Regel mit Inhibitoren vor. Das sind chemische Verbindungen, die in das Wasser gegeben werden. Und dadurch werden diese Ablagerungen verhindert. Und dadurch gibt es dann auch an sich keine Probleme.
Okay.
Genau, ansonsten gibt es Radioaktivität eigentlich nicht in größerem Stile an Geothermieanlagen, sagt der Experte. Die Bürgerinitiative hatte auch darauf hingewiesen, dass bei Revisionsarbeiten die Mitarbeiter Strahlenschutzanzüge tragen müssen. Davon war den Experten am KIT zum Beispiel jetzt nichts bekannt.
Okay.
Genau.
Okay.
So sieht es damit aus.
Gut. Und wie geht es jetzt weiter mit dem Projekt von Vulcan Energy?
Naja, die wollen natürlich nicht davon abrücken
und ja.
Sind in der Öffentlichkeit unterwegs, versuchen für ihr Projekt zu werben und Aufklärungsarbeit zu leisten. Geplant ist offiziell, dass Anfang des nächsten Jahres erste Bohrungen stattfinden sollen. Im Moment laufen verschiedene Prospektierungen, also die gucken sich den Boden genau an und schauen, wo wäre denn ein geeigneter Standort für so ein Kraftwerk. Naja, und dann denke ich mal, dass die relativ schnell dazu kommen wollen, um Kraftwerke zu bauen, um dann halt hinterher auch den Vorschusslorbeeren, die sie jetzt ja schon bekommen haben, ein bisschen Rechnung zu tragen. Also da sind einige Unternehmen, die ganz wild darauf sind, Lithium aus Deutschland zu beziehen, verständlicherweise auch.
Klar,
und,
rein politisch macht sich das natürlich deutlich besser als...
Ja. Absolut, ja. Und da wollen die jetzt natürlich schauen, dass sie so schnell wie möglich da was hinkriegen. Die Bürgerinitiative ihrerseits sagt, sie wollen das auf gar keinen Fall haben und werden notfalls dagegen klagen.
Ja, okay. Ja.
Die Seite ist verständlich.
Ja, nun hast du dich ja quasi durch deine Recherche schon selbst zu so einem kleinen Spezialisten gemacht, denke ich, zu dem Thema. Aber abschließend können wir vielleicht noch, wie ist denn jetzt nach deiner Recherche deine Meinung zu Lithium aus Deutschland?
Ja, das ist eine berechtigte Frage. Ich sag's mal so, ich finde es grundsätzlich gut, wenn Stoffe vor unserer Haustür gewonnen werden. Ich finde es alleine deshalb schon gut, weil wenn man sich diese Lage in Südamerika anschaut, das sind Länder, die brauchen Wasser, die haben andere Temperaturen, als wir sie hier in Mitteleuropa kennen. Und wenn man da dann das Wasser dafür hernimmt, dass wir hier drüben ein schönes Leben haben, dann verstehe ich das irgendwie nicht so ganz, gerade wenn es bei uns Lithiumvorkommen gibt. Allerdings kann man auch die Leute verstehen, die da Sorgen davor haben. Die Erdbeben in ihrer Region gespürt haben, am eigenen Leib vielleicht sogar, und die dann sagen, ja, warum muss das denn jetzt genau vor meiner Haustür passieren? Und ich finde, da muss man klare Regeln aufsetzen. Man muss, glaube ich, auf Experten hören, wie jetzt eben am KIT zum Beispiel, die sich sehr lange schon damit beschäftigen. Man muss Regeln so lange einhalten, auch wenn das hinterher bedeutet, dass man dieses Lithium vielleicht gar nicht fördern kann, weil es einfach nicht funktioniert. Und die rechtliche Frage, was bei Schäden passiert, ist auch ein bisschen unklar. Also es gibt wohl eine Beweislastumkehr, so nennt die sich. Das heißt, der Geothermieanlagenbetreiber ist verpflichtet dazu, Schäden zu übernehmen. Mhm. Vulcan Energy wird die nicht selber übernehmen können, wenn ein Erdbeben passiert. Dafür sind die Summen viel zu groß.
Ja.
Und die dafür verantwortlichen Versicherungen haben, so sagt die Bürgerinitiative, einen zu geringen Deckelbetrag, dass bei vielen Schäden einfach zu wenig bei den einzelnen Leuten ankommt. Das darf dann natürlich nicht passieren. Auf der anderen Seite bin ich insgesamt dennoch, ich möchte nicht sagen, ein Freund des Projekts geworden, aber ich finde das grundsätzlich gut, wenn sowas versucht wird, gerade weil man zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Man darf ja nicht vergessen, dass man dadurch auch noch Strom für ein paar tausend Haushalte oder Fernwärme für ein paar tausend Haushalte gewinnen kann.
Ja.
Ich glaube, gerade in einer jetzigen Zeit, in der wir uns um Energie bemühen müssen, ist da jedes Mittel recht, um es sich zumindest mal anzusehen.
Ja, das denke ich auch. Gucken müssen wir. Wäre ja schön, wenn es geht. Ja.
Genau. Aber ja, man darf auch nicht böse sein, wenn es dann nicht geht, und darf das nicht mit aller Gewalt durchsetzen, weil dann passiert was.
Ja, das ist definitiv richtig. Ja. Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende mit unserem Podcast für diese Ausgabe. Noch mit dem Hinweis, mehr zu diesem Thema lesen Sie auch in der aktuellen Verkehrsrundschau, die heute erschienen ist.
Ja, genau.
Genau. Ja, dann bleibt mir nur dazu sagen, danke Fabian.
Gerne.
Für deine interessanten Ausführungen, und nächste Woche werden Sie dann wieder sicherlich seine Stimme hier in der Anmoderation hören.
Hoffentlich.
Da gehe ich doch stark von aus. Ja, bis dahin, bleiben Sie uns gewogen und einen schönen Rest oder wieder im Spätsommer,
kann man das sagen. Ne? Bis dahin.